NDR Info. Norddeutschland.
Mit Helene Buchholz aus dem Studio von NDR Info in Hamburg. Guten Tag. Die Hürde, andere Menschen zu beleidigen, ist im Internet viel niedriger als von Angesicht zu Angesicht. Trotzdem treffen die Aussagen die Betroffenen mindestens genauso hart. Aber die Strafverfolgung ist schwierig. Es ist relativ einfach, im Netz anonym zu bleiben. Aber es wird immer mehr angezeigt. In Niedersachsen zum Beispiel ist die Zahl der Verfahren innerhalb eines Jahres um gut 60% gestiegen. Helmut Eickhoff zu den Gründen.
Ja, es liegt unter anderem daran, dass Bürgerinnen und Bürger Hetze und Hass im Internet immer besser zur Anzeige bringen können. Das Land Niedersachsen betreibt mittlerweile ein digitales Meldeportal, zu finden unter hassanzeigen.de. Hasskommentare können dort recht einfach angezeigt werden. Von den insgesamt rund 3.500 Verfahren gehen etwa 1.500 auf diese Internetseite zurück. Seit kurzem ist es sogar möglich, auf dem Online-Portal Strafanträge zu stellen. Die mussten bislang immer schriftlich mit eigenhändiger Unterschrift eingereicht werden. In Niedersachsen gibt es eine eigene Zentralstelle, die sich um Hass im Netz kümmert, angesiedelt bei der Staatsanwaltschaft in Göttingen. In mehr als 500 Fällen sei gegen die mutmaßlichen Täter oder Täterinnen Anklage erhoben oder ein Strafbefehl beantragt worden, heißt es vom Justizministerium. Die Ermittler mussten aber leider auch mehr als jedes dritte Verfahren einstellen, weil die Täter nicht ermittelt werden konnten.
Hamburgs erster Bürgermeister Peter Tschentscher startet heute eine einwöchige Reise nach Asien, um dort Wirtschaftskontakte im Bereich der Wasserstofftechnologien zu knüpfen, genauso wie im Bereich der maritimen Wirtschaft. 25 Vertreter aus Wirtschaft und Wissenschaft begleiten Tschentscher und während er sich auf den Weg macht, zieht Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Schwesig Bilanz. Sie hat gerade ihre einwöchige Reise nach Brasilien beendet. Mathis Klemme berichtet.
Schwesig wertet ihre Reise als Erfolg für Mecklenburg-Vorpommern. So startete die Firma Mehle aus Torgelow symbolisch den Bau einer Biogasanlage. Diese spare jährlich mehr als 50.000 Tonnen CO2 ein, heißt es. Schwesigs Worten nach hat es in Brasilien auch viele hochrangige Gespräche gegeben, unter anderem mit Staatspräsident Lula da Silva. Die Bundesratspräsidentin würdigte zudem in São Paulo die Entscheidung, den 25. Juli künftig als Tag der deutschen Einwanderer zu feiern. Vor 200 Jahren waren die ersten Deutschen nach Brasilien ausgewandert. Ein Teil der Delegation besuchte auch deutschsprachige Orte. In Blumenau unterzeichnete der Kreis Vorpommern-Greifswald einen Kooperationsvertrag.
Immer mehr Menschen sind einsam. Sie sehnen sich nach einem Ansprechpartner, dem man nicht nur alltägliche Geschichten, sondern auch Ängste oder Zukunftspläne anvertrauen kann. Lola Schulz ist Heilpraktikerin für Psychotherapie und die 52-Jährige bietet seit einigen Wochen eine Zuhörstunde im niedersächsischen Lüneburg an. Sie hat ein offenes Ohr für alle, die sich etwas von der Seele reden möchten.
Hallo.
Hallo, ich bin wieder da.
Das ist ja schön. Ich freue mich. Grüß dich, Michael.
Zeit.
Ja, dann setz dich doch
ein. Die Sommerpause ist vorbei. Lola Schulz empfängt wieder Menschen mit Gesprächsbedarf in einem ehemaligen Kiosk in Lüneburg. Zum Beispiel auch den 57-jährigen Michael.
Ich habe vorher die ganzen Artikel gelesen über die Leute, die einsam sind und alleine zu Hause sind, so wie ich es auch bin. Und das war für mich interessant, bloß ich brauchte auch lange Anlauf. Aber ich habe mir dann gedacht, ich komme einfach mal hierher. Und das war von Anfang an so gut und ich bin jetzt schon das fünfte Mal hier.
Einsamkeit ist ein Thema. So wie Michael geht es Millionen Menschen in Deutschland. Die Bundesregierung will in den kommenden Jahren Fördergeld in Höhe von 3 Millionen Euro für die Kommunen bereitstellen. Sie sollen das Geld in Projekte gegen Einsamkeit stecken. Niedersachsen hat bereits eine Kampagne mit dem Titel Gemeinsam nicht einsam gestartet. Hier lief bis vor kurzem unter anderem ein Ideenwettbewerb. Bewerben konnte man sich mit Projekten und Konzepten, die Wege aus der Einsamkeit aufzeigen. Ende November stehen die Sieger voraussichtlich fest. Das Angebot von Lola Schulz läuft auf Spendenbasis. Auch sie beobachtet, dass das Phänomen Einsamkeit besonders jüngere und ältere Menschen betrifft.
Bisher waren, so ich sag mal, überproportional männliche Gäste da, auch eher jünger. Beide also ganz unterschiedlich auch, was so die Themen betrifft. Der eine, würde ich mal sagen, der steht im Leben, der hat viele Freunde und Hobbys und ist alles andere als einsam, hatte aber irgendwie Themen, die er mit seinen Freunden einfach nicht besprechen kann. Er brauchte mal jemanden, dem er davon erzählen kann und war total dankbar dafür, dass er da eben keine Kommentare bekommen hat und keine Ratschläge und sich das einfach mal von der Seele reden konnte.
Aber auch positive Gesprächsthemen haben bei Schulz ihren Platz. Manchmal geht es um Zwischenmenschliches, manchmal aber auch um einen inspirierenden Gedanken oder eine Geschäftsidee. Andere kommen auch ganz ohne Thema zu ihr. Zum Beispiel Iske Gregersen aus Adendorf.
Also ich finde es halt super, Lola hat eine besondere Art des Zuhörens. Also ich habe auch Familie, Freunde und so, mit denen kann ich auch alles beschnacken. Aber wenn ich mit Lola spreche, hört sie so zwischen den Zeilen und fragt ganz gezielt Dinge nach. Und das ist immer ganz witzig, weil wir haben schon ein paar Sachen zusammen so rausgearbeitet, wo ich dann gemerkt habe, oh, das belastet mich doch mehr, als ich dachte. Und das hätte ich alleine vielleicht nicht so rausgefunden.
Lola Schulz Angebot ist aber kein Ersatz für eine Therapie, denn die sei langfristig angelegt und man arbeite auch methodisch an einem Ziel, sagt Schulz. Erkennt sie, dass jemand eine Therapie braucht, dann rät sie auch dazu.
Lisanne Leopold berichtete. Auf dem Flohmarkt eine echte Rarität finden, das gelingt nur selten. Trotzdem konnte das Kieler Stadtmuseum jetzt so einen Fund erwerben. Ein Foto aus dem Jahr 1913. Ein Foto mit einer Geschichte, die voller Zufälle ist. Benedikt Stubendorf erzählt sie.
Jetzt ist es endlich da, strahlt Christoph Freitag. Die Erleichterung ist ihm anzusehen.
Ja, ich bin nur froh darüber, dass es geklappt hat.
Christoph Freitag ist der Detektiv im Kieler Stadtarchiv. Kaum ein historisches Foto hier, das er nicht zuordnen kann. Und dass ausgerechnet er auf dieses Foto aufmerksam wird und dass dieses Bild heute in Kiel zu sehen ist, hier, wo es vor 111 Jahren geschossen wurde, ist ein kleines Wunder. Seinen Ursprung hat die aufregende Geschichte bei Sebastian Hartung, der auf einem Flohmarkt seinen Glückstreffer landet.
Da war ich in meiner alten Heimat in Heide. Und es war noch total benetzt mit Spinnenweben und so. Also es muss wirklich ganz frisch vom Dachboden gekommen sein. Ja. Und ja, dann musste ich es einfach mitnehmen.
Verstehe ich, ja. Also das ist wirklich ein hochinteressantes Foto.
Was er da entdeckt hat, wird dem damals 39-jährigen Heider Jung erst klar, als er vollkommen unwissend mit seinem Schatz im ZDF landet. Bei Horst Lichter in der Sendung Bares für Rares begutachtet Kunsthistoriker Kolmar Schulze-Golz den Flohmarktfund, ein großformatiges Schwarz-Weiß-Foto in mächtigem schwarzem Rahmen.
Lieber Kolmar, dieser Fotograf, der da unterschrieben hat, ist der als Fotograf berühmt oder war das gar nicht der Fotograf, der unterschrieben hat?
Doch, es ist ein bekannter Fotograf und dieser Namenszug A. Renard, das ist ein Fotograf, der Arthur Renard hieß und der in Kiel beheimatet war und diese Aufnahme gemacht und damit auch wirklich etwas Besonderes festgehalten.
Dass es sich um eine besondere Aufnahme handelt, muss der Fotograf gewusst haben, denn er signiert das Bild sogar unten rechts in der Ecke. 300 Euro möchte Flohmarkt-Fan Sebastian Hartung für seinen Fund erzielen und erlebt eine Überraschung.
150 170 Euro. Von mir.
200. 250.
Ich arbeite für ein Auktionshaus, die Fotoapparate und Fotografie versteigern. Also ich bin hin und weg. 500.
550. 600. 650.
700.
750.
800.
1000.
1050.
Dann steige ich jetzt aus.
Okay. Ich würde Ihnen diese Fotografie von Herzen gerne abkaufen für 1050 Euro. Würden Sie das machen?
Das mache ich sehr gerne.
Von dieser Sendung kriegt Christoph Freitag vom Kieler Stadtarchiv Wind. Durch Zufall.
Meine Schwägerin hat mir eine WhatsApp-Nachricht geschickt mit dem Hinweis, dass gerade eben in der Sendung Bares für Rares gerade ein Bild zu Kiel aufgetaucht ist. Mehr hat sie mir nicht geschrieben. Und dann habe ich es auch zum ersten Mal gesehen, war total hin und weg von diesem Bild und habe so gedacht, das müssen wir gucken, dass wir das ins Stadtarchiv kriegen. Wenn so ein Stück mal einmal auf dem Markt ist, dann hat man meistens nur eine Chance.
Eine Chance, die er nutzt. Er kontaktiert den Käufer, einen österreichischen Kunst- und Antiquitätenhändler, der das Foto schon zum Restaurieren gegeben hatte.
Aber er versprach mir dann, Herr Freitag, wenn das Bild wieder bei mir ist, dann werde ich mit Ihnen zuerst telefonieren. Und das hat er auch getan.
Sie werden sich tatsächlich einig. Über die Höhe der Summe wird nicht gesprochen. Aber mit Hilfe der Fielmann-Stiftung kann das Bild für das Kieler Stadtarchiv gekauft werden.
Jetzt ist es in Kiel, jetzt können wir es wieder der Öffentlichkeit präsentieren. Jetzt ist es Gott sei Dank wieder bei uns. Es war was Kurioses, muss ich ganz ehrlich sagen. Also so eine Sache ins Stadtarchiv zu holen, erlebt man nicht jeden Tag.
Beim Elblit-Literaturfest in Hamburg stellen bekannte Größen wie Herbert Grönemeyer, Harpe Kerkeling oder Frank Schätzing neue Bücher vor. Die Elblit findet zum ersten Mal statt und ist eine Variante von Deutschlands größtem Literaturfestival, der Lit Cologne. Die Macher könnten sich vorstellen, auch die Elblit immer wieder auszurichten. Wie realistisch das ist, hat Danny Marquez-Massalo mit der Programmchefin der Elblit besprochen.
Eva Schuderer arbeitet für die Lit Cologne, also Köln, lebt in Berlin, organisiert die Hamburger Elblit und kommt eigentlich aus München. Völlig logisch also, dass sie es nicht so mit Lokalkolorit hat und ein Literaturfestival stattdessen ganz groß denkt.
Inhaltlich ist es so, dass wir auch schon in Köln bei der Lit Cologne nie ein Kölner Festival gemacht haben. Keine Mundartgedichte, kein Klüngelei und insofern haben wir jetzt hier auch keinen nordischen Fokus oder irgendwie sowas inhaltlich genommen, sondern wollen einfach ein internationales Programm, die Highlights des Herbsts.
Es sind nun 25 Veranstaltungen. Das Highlight dürfte Herbert Grönemeyer sein. Er kommt in die Harburger Friedrich-Ebert-Halle, um eine neue Biografie über sich vorzustellen. Es sei überhaupt ein Glück, in so kurzer Zeit so viele Angebote machen zu können.
Wir haben ja die Meldung im Februar auch gesehen, dass das Haberfront aussetzt.
Das Haberfront Festival, das große Hamburger Festival, das sich außerstande sah, in diesem Jahr stattzufinden.
Da wir ein sehr leidenschaftlicher, umtriebiger Verein sind, ist uns eingefallen, dass wir doch das auffangen könnten. So, dann gab es Gespräche mit dem Senat, mit Playern hier. Ab Ende April konnten wir wirklich anfangen mit dem Programm machen.
In der Festivalwelt eigentlich eine viel zu kurze Planungszeit. Wer soll auftreten? Wen könnte man kriegen? Und wo soll das Ganze eigentlich stattfinden? Die Macher haben in Hamburg gar keinen Standort. Über den gemeinsamen Mutterkonzern gibt es aber eine Art Hamburger Cousin der Festivalmacher.
Der große Vorteil von uns war, dass wir mit der Agentur River Concerts zusammenarbeiten. Ich habe mir irgendwas ausgedacht mit meinem Team und dann beschreibt man denen ein bisschen, darum geht's, das ist was Jüngeres, das ist was Poppigeres, das ist was, und dann danach wurden dann die Orte ausgesucht.
Im Kent Club wird gelesen, in der Elbphilharmonie, aber auch im Abaton Kino und im Literaturhaus. Obwohl gerade das sich sehr öffentlich über das Kölner Festival in Hamburg aufregte. Schnee von gestern. Frank Schätzings neuer Mittelalterroman wird präsentiert. Es gibt lustige Abende mit Maren Kreumann oder Bjarne Mädel. Elblit 2024 hat ein vielversprechendes Programm. Bleibt der Kölner Besuch eine Eintagsfliege?
Wir wollen jetzt erstmal gucken, wie dieses Jahr läuft und sind aber natürlich sehr, sehr gespannt, auch abhängig vom Haberfront, mit welchem leidenschaftlichen, jungen, neuen, erfrischenden Team, die zurückkommen.
2025 will das Haberfront zurückkehren. Mehr wolle man derzeit nicht verraten, sagen die Macher auf Anfrage. Wenn die Elblit ein Erfolg wird, dann dürften das hochspannende literarische Zeiten in Hamburg werden.
Heute geht's los mit der Elblit. Lesungen gibt es noch bis zum 17. November. Und soweit mit unseren Themen aus Norddeutschland. Hier geht's jetzt weiter mit den wichtigsten Themen der Woche, erzählt für unsere kleinen Zuhörerinnen und Zuhörer. NDR